Mein Name ist Daniel, ich bin 26 Jahre alt und seit mehr als einem Jahr verheiratet mit der Fotografin, die heute Abend dient. Und das Wichtigste, was man neben meiner Frau noch erwähnen könnte, ist eigentlich, dass ich gerade Student bin. Studentenleben ist mega genial, aber ich möchte das betonen, was ich studiere. Ich bin angehender Pastor, ich studiere Theologie und bin ganz kurz vor meinem Ende. In einem halben Jahr habe ich es endlich geschafft. Ihr seht mich nur am Wochenende. Einige fragen mich, was macht der Kerl eigentlich unter der Woche? Nun ja, ich bin 120 Kilometer weiter, kann leider nicht bei euch sein. In einem halben Jahr ist das endlich, Gott sei Dank, vorbei. Ich bin hier, ich komme nach Hause, könnte man sagen, aber desto näher ich dem Ende meiner Ausbildung komme, wird mir irgendwie bewusst, Mensch, was machst du da eigentlich? Bist du überhaupt vorbereitet auf das, was da kommt? Heiko sagt immer zu mir, dann beginnt der Ernst des Lebens. Und ich muss sagen, ja, Heiko hat mal wieder recht, weil ich merke, desto näher ich meinem Ende komme der Ausbildung, ist es nicht meine erste Ausbildung, ist es schon meine dritte, muss ich sagen. Und ich bin ganz kurz vor dem Ende und ich merke, ich komme auf etwas zu, worauf ich gar nicht vorbereitet bin. Etwas, was mir ab und zu Angst macht, etwas, was mich ab und zu an das erinnert, was schon so oft schiefgegangen ist. Auf der einen Seite lebe ich in der Verheißung, dass Gott bis heute mich an die Hand genommen hat und auch noch viel, viel, viel weiter gehen will. Und auf der anderen Seite merke ich, oh, das ist so viel, was ich noch lernen muss. So viel Aufgaben, die auf mich warten, die mich überfordern, ans Ende meiner selbst mich bringen. Und ich muss sagen, ich lebe in einer Spannung zwischen der Verheißung Gottes und irgendwie auch der Stimme Gottes, die ich höre, die immer sagt, geh weiter, mach weiter, sei mutig und stark, geh weiter. Und auf eine andere Seite, eine Stimme, die mich daran erinnert, wie oft es schon schiefgegangen ist, wie oft ich doch schon hier stand und irgendwie zu schnell geredet habe. Ja, das habe ich schon oft gehört, der Daniel redet ganz schön schnell, wenn er aufgeregt ist. Und auf der anderen Seite, wo ich merke, da erinnert mich eine Stimme an so vieles, was schief geht, an so vieles, was doch nicht so gut läuft. Eine Stimme, die mich so ein bisschen anklagt. Auf der einen Seite eine Stimme, die mich herausfordert, mir Mut macht und auf einer anderen Seite eine Stimme, die mich bremsen will, die mich aus dem Gleichgewicht herausbringen will. Nun ja, warum erzähle ich das euch? Nicht, dass ihr mich besser kennenlernt, doch das auch. Warum erzähle ich euch meine Charakterveränderung? Ich denke, das ist ein Problem, auf die richtige Stimme zu hören, ist ein Problem, das nicht nur ich habe. Ein Problem, was Gott sei Dank nicht sehr jung ist. Wir wissen aus der Bibel eine Gruppe, die dieses Problem schon vor 2000 Jahren hat. Da möchte ich heute Abend mit uns einsteigen. Eine Gruppe, die das Problem hat, auf die richtige Stimme zu hören. Heute Abend wollen wir in Kapitel 12 des Hebräerbriefes reinschauen. Und bevor ich anfange, muss man doch eigentlich dazu etwas sagen, was diese Typen ausgemacht hat. Auch dieser ganze Brief ist einer der wenigen Briefe, die einen anonymen Verfasser haben. Keiner weiß, wer ihn so wirklich geschrieben hat. Auch von den Empfängern weiß man gar nicht so viel. Aber was wir herausfinden können über diese Empfänger, über diese Hebräer ist, und das ist das, was man so schlagmäßig über das alles schreiben könnte, sie hatten eine gespaltene Identität. Wenn es ein Problem gab, dann, dass sie innerlich hin und her gerissen waren, auf der einen Seite das, was ich erzählt habe, auf diese Stimme zu hören und auf der anderen Seite auf die andere Stimme zu hören, hin und her gerissen. Was wir erfahren ist, dass sie der Generation angehören, die die zweite Generation nach Jesus Christus war. Die erste Generation, wir wissen, ist die Generation, die alles hörte. Das waren zum Beispiel 12 Jünger, die alles hörten aus dem Mund von Jesus persönlich. Sie waren die zweite Generation, dem man alles nur erzählend hatte. Jesus hatte mal gesagt, sie haben es alles nur vom Hörensagen mitbekommen. Und wenn wir etwas erfahren, dass der Schreiber sie Hebräer nennt. Naja, wenn das der Hebräerbrief ist, müssen wir auch davon ausgehen, dass er an die Hebräer gerichtet ist. Und da ist das Interessante, er nennt sie nicht Juden. Ich habe da lange drüber nachgedacht, er nennt sie nicht Juden, er nennt sie Hebräer. Für uns ist das wichtig zu verstehen, Jude kannst du werden, indem du dich bekehrst. Hebräer kannst du nicht werden, du musst hineingeboren werden. Paulus schreibt von sich, ich bin ein Hebräer von Hebräern. Also du wirst hineingeboren und in diesem Hineingeboren werden wird auch immer wieder Tradition weitervermittelt von Familie zu Familie. In der Abstammung liegt eine Menge Tradition um das Ganze, was Gott getan hat. Um die ganzen Wundertaten, die er getan hat. Und das Krasseste ist wahrscheinlich wohl, das Meer zu teilen. Und in dieser Ansammlung steckt so eine Menge an Wissen. An Wissen um das, was Gott mit diesem Volk getan hat. Das war ihr Erbe, Hebräer zu sein. Das war ihr einziges Erbe, Hebräer zu sein. Und wir erfahren, sie kommen zum Glauben an Jesus Christus. Das ist jetzt für den Schreiber die Chance, neu anzusetzen. Er sagt, was für eine gewaltige Perspektive. Jesus Christus ist nicht gekommen, das Alte Testament abzulösen. Er vervollständigt es. Das Alte Testament, so langweilig es uns auch manchmal erscheint, ich möchte dir sagen, in dem Alten Testament richtet sich alles nur auf Jesus Christus hin. Alles fängt von vorne an, immer mehr zuzunehmen und in der Kreuzigung hat es das alles getoppt und danach ist ein ganz, ganz neues Kapitel, was Gott schreibt mit seinem Volk. Und dann doch, dass sie so viel wussten. Sie wussten so viel. Sie hatten so viel. Mose, einer der Namen, die wir so gut kennen, die Engel, die immer mal wieder kamen, den Menschen erschienen, die 10 Gebote, das ganze Gesetz, all das machte ihren Glauben aus. Menschen, Engel und das Gesetz. Und dann wissen wir, aufgrund von Verfolgung drohen sie oder sie stehen in der Gefahr, aufgrund von Verfolgung ihrem Glauben abzusagen und zu sagen, wir gehen zurück lieber zu dem, was wir schon die ganze Zeit gemacht haben, lieber zu dem zurück, wofür wir nicht verfolgt werden. Und sie drohen da irgendwo abzukippen und das zu verlassen, was sie gerade frisch kennengelernt haben. Und für den Schreiber ist es jetzt die Situation, diese Vorlage anzusetzen, ihn zu schreiben, sie zu ermutigen, in ihrer Lage zu ermutigen, wo sie doch diesen guten Weg angefangen haben, ihn auch zu Ende zu gehen. In Christus eine neue Schöpfung, aber irgendwie in dem Alten, in dem Denken an dem Alten festzuhalten. Kein Wunder, dass der ganze Brief sich um das Wort besser aufbaut. Der ganze Brief baut sich um dieses eine Wort besser auf. Jesus Christus ist besser als Mose. Er ist höher als die Engel. Er ist besser als der gesamte alte Bund. Und das letzte Mal, wo dieses Wort besser verwendet wird, da will ich mit uns einsteigen. Hebräer Kapitel 12, Vers 18 bis 24. Und wenn wir das so lesen, kommt uns eine Situation in den Hintergrund oder sie wird dadurch indirekt beschrieben. Das ist die Situation in der Wüste, wo am Berg Sinai Gott das Gesetz gibt, wo er das erste Mal das Gesetz gibt. Und wir lesen hier ab Vers 18, denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel, der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. Denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Also was für eine gewaltige Situation ist das? Mose, der Prophet des Alten Testamentes, der Größte, vor dem es heißt, nach ihm trat nie wieder so ein Prophet auf. Wie kann es sein, dass dieser eine Mensch, der sich traut, Mittler zu sein zwischen Gott und Menschen, der Einzige, der sich traut, zwischen Gott und Menschen zu stellen, wie kann es sein, dass dieser großartige Mann sich fürchtet? Was für eine gewaltige Situation muss es gewesen sein am Berg? So angsteinflößend, was deutlich wird, dieser eine Gott, er ist zu groß, als dass wir es fassen können. Er ist zu groß für unsere Gedanken, zu groß eigentlich für unsere Lieder, die wir singen. Er ist nicht nur so, dass wir Ehrfurcht bekommen, er ist sogar so, dass wir sogar manchmal Angst bekommen. Furcht bekommen, dass ein großer Mann wie Mose sagen kann, ich fürchte mich. Und das Interessante ist, der Schreiber sagt, ihr seid nicht zu diesem Berg gekommen. Er möchte den Punkt darauf legen, dass es gar nicht darum geht, was hier uns Angst macht. Er sagt, ihr seid nicht zu diesem Berg gekommen. Und was er deutlich machen will, schreibt er weiter, Vers 22, sondern, und er grenzt hier ganz stark ab, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, und hier ist dieses Wort, das Besseres redet als das Blut Abels. Amen. Betonung auf besser. Jesus ist nicht nur der bessere Mittler, er vermittelt auch den besseren Bund und sein Blut redet besser als das Blut von Abel. Nach dieser ganzen Geschichte, wo jetzt die Betonung auf all dem liegt, was so Ehrfurcht einflößend ist und Angst einflößend ist, wie um alles in der Welt kommt er jetzt auf diesen einen Namen, der nicht in dieses Bild passt, und das ist der Name von Abel. Ich habe mich das gefragt in meiner Vorbereitung, warum ausgerechnet an dieser Stelle, jetzt nach diesem ganzen Absatz, muss er Abel hineinbringen. Ich meine, die meisten von uns kennen wahrscheinlich die Geschichte von Abel, Kain und Abel, einer der ersten Menschen. Wir wissen von ihnen, dass sie die Kinder waren von Adam und Eva. Wir wissen auch, dass der eine Schafhirte war und der andere war Ackerbauer. Ja, und genau das ist die Geschichte, die der Schreiber meint. Genau diese Geschichte, nichts anderes. Wir lesen sie in Genesis 4 und es ist eigentlich brillant, dass er an dieser Stelle diese Geschichte jetzt so als Querverweis mit hineinbringt, weil Kain bringt seinen Bruder Abel um, auch das kennen wir alles, und er meint diese Geschichte, nachdem Gott ihn fragt, wo ist denn dein Bruder? Und er tut so, als wüsste er gar nichts, er tut so, warum bin ich denn der Babysitter von meinem Bruder? Fragt ihn Gott, Genesis 4, Vers 10, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Ob das Blut jetzt metaphorisch geschrien hat oder ob es Abel war, der so in den letzten Atemzügen noch schreit, wissen wir nicht, aber das wird uns auch nicht gesagt und ist auch nicht so der Punkt. Was deutlich wird, was wirklich, wirklich deutlich wird, ist es der allererste Mord in der Menschheitsgeschichte. Wir wissen von den Eltern, sie waren im Paradies, die Sünde kam in die Welt durch Verführung und sie wurden bestraft. Für ihr Übertreten wurden sie bestraft, sie wurden aus dem Garten Eden verbannt. Auch hier muss jetzt der Täter bestraft werden, das ist die logische Schlussfolgerung. Sünde richtet hier das erste Mal auch unglaublichen Schaden an. Das erste Mal wird deutlich, was Sünde in dem Leben von Menschen vollbringt, mit sich selbst, oder was auch Sünde dich veranlasst, an anderen wieder zu tun. Das ist das Allerwichtigste, was hier deutlich wird. Und er realisiert das irgendwie, weil in Vers 13 sagt er, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Wer mich findet, wird mich totschlagen. Und erst jetzt hier wird deutlich, was denn das Blut von Abel geschrien hat. Es hat nach Rache geschrien, nach Anklage, nach Vergeltung. Es klagt den Täter an, seinen eigenen Bruder. Warum, wieso, weshalb Kain das schon wusste, wissen wir nicht. Wahrscheinlich haben die Eltern ihm das mitgegeben, weil erst 5 Kapitel später wird gesagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut muss auch vergossen werden. Erst 5 Kapitel später wird das uns berichtet. Kain wusste es aber, deswegen sagt er, ich kann nirgendwo hin, man darf sich an mir rächen, weil ich Blut vergossen habe. Er weiß es und er weiß, diese Strafe ist viel zu groß für ihn, als dass er sie tragen könnte. Und das ist es, diese Geschichte nimmt der Schreiber und sagt, erinnert euch an Abel, erinnert euch an sein Blut, was es geschrien hat. Es schrie nach Anklage, es schrie nach Rache und Vergeltung. Und er platziert diese Geschichte von Abel, die geklingelt haben muss. Jeder musste wissen, was, oh Abel, da gibt es so diese eine Geschichte. Und er platziert sie ganz am Ende, nachdem er vergleicht zwischen Berg Sinai und Berg Zion. Auf der einen Seite Berg Sinai, auf der anderen Seite Berg Zion. Sinai, wo wir gemerkt haben, da wurde das Gesetz gegeben. Sinai, wo das allererste Mal gesagt wurde, du sollst nicht töten. Und auf der anderen Seite Zion. Sinai, wo Angst die Menschen betrifft, wo sie sagen, rede du mit uns. Wir wollen Gott nicht mehr hören. Wir wollen Gott nicht mehr zuhören. Wenn wir noch ein Wort länger hören müssen, müssen wir sterben. Sinai, wo Werke und Handlungen gegeben wurde, nur dass der Mensch ansatzweise vor Gott gerecht dastehen kann. Ansatzweise nur irgendwie das, was er in sich trägt, an Verschmutzung durch Sünde, nur ansatzweise in den Griff kriegen kann und mit Gott wieder in eine halbwegs vernünftige Beziehung treten kann. Und wiederum betont der Schreiber, ihr seid nicht zu diesem Berg gekommen. Habt keine Angst, auch wenn es so furchteinflößend ist, habt keine Angst, denn er schlägt eine Brücke und will sagen, das alles war einmal. Sinai war einmal, das ist Vergangenheit. Sinai verkörpert das Gesetz, aber Zion verkörpert Rettung. Das alles war einmal, es ist deine Vergangenheit, es darf deine Vergangenheit in deinem Leben sein. Sinai soll hinter dir liegen und Zion vor dir, deine Gegenwart und für immer deine Zukunft. Erinnert euch daran, ihr seid nicht zu diesem Berg gekommen, sondern ihr seid zu diesem Berg gekommen, der euch Rettung bringt. Das Gesetz fordert ja Werke und Handlungen, wie wir wissen, um wieder in Beziehung mit Gott zu treten. Aber Zion erfordert eigentlich nur eins. Das ist Glauben. Nichts zu machen. Glauben, nichts machen zu müssen. Glauben, dass dieser eine alles gemacht hat. Und wir wissen es, wir besingen seinen Namen, Jesus, Sinai, die Vergangenheit, Jesus, unsere Zukunft. Und die Leser waren ja die Generation, die das alles gar nicht miterlebt haben. Auch wir leben nach dem ersten Kommen Jesu. Wir leben nach dem ersten Kommen Jesu und warten auf das zweite Kommen seiner Gegenwart hier auf Erden. Und sie drohen jetzt und stehen auch in dieser Gefahr, das, was sie gelernt haben, Jesus, dass er frei macht, wegzuwerfen, wieder zurückzugehen zu dem, was sie über ihre Eltern mitbekommen haben. Und lieber gehen wir dahin zurück, wo wir noch was tun müssen. Das liegt in uns Menschen drin, immer wieder irgendwas zu tun, Hauptsache irgendwas, aber es wird irgendwo eigentlich nur noch schlimmer. Lieber mache ich das, das und das und es wird besser und ich mache an dieser Stelle für uns alle einen Lückentext raus. Lieber Punkt, Punkt, Punkt. Und ich weiß ganz genau in meinem Leben, was immer wieder die Stellung vom Gesetz einnehmen will. Lieber mache ich doch das, das und das und dann geht es mir ein bisschen besser. Ich stehe in der Gefahr, lieber lese ich 5 Verse mehr am Tag, weil ich mich dadurch besser fühle, weil es mir irgendwo ein religiöses Gefühl gibt, weil ich es gemacht habe, weil es nicht der Glauben war, zu glauben, dass Jesus alles vollbracht hat. Und ruckzuck gehen die Leser hier dahin zurück zum Gesetz und glauben irgendwie eher an ihren Glauben. Sie glauben an ihren Glauben, dass der Glaube sie retten kann. Sie glauben nicht mehr an Jesus persönlich. Und auch in meinem Leben kam ich immer wieder an diesen Punkt, wo mir Glauben mangelte. Ich hatte eine Ausrede in meinem Leben. Da dachte ich mir, mit dem Glauben, das wäre mir leichter gefallen, wenn ich doch damals dabei gewesen wäre. Es wäre mir leichter gefallen, wenn ich auch an diesem Berg da gewesen wäre und Gott in Donner und in Feuer gesprochen hätte. Es wäre mir leichter gefallen zu glauben, wenn ich nur einmal die Wolkensäule bei Tag gesehen hätte, wie sie da vorzieht, oder bei Nacht die Feuersäule. Und es wäre kein Problem mit dem Glauben gewesen, hätte ich selbst das Rote Meer sich teilen sehen. Eine Ausrede, weil spinnen wir den Gedanken mal weiter. Ich vollende mein Leben hier auf der Erde, komme in den Himmel. Und dann treffe ich Mose, der all das erlebt hat. Und Mose dreht diesen Spieß genau um und fragt mich, Mensch, wie war es für dich, Daniel, nicht in ein Zelt gehen zu müssen, um beten zu dürfen? Oder er fragt, wie war es für dich, nicht jeden Tag opfern zu müssen, weil du ein einmaliges Opfer hast, was für alle Zeit ausreicht? Wie war es für dich, die Herrlichkeit des Herrn in dir zu haben, wo er doch versprochen hat, tagtäglich zu sein? Wie war es für dich, dass sich all deine Gebete nach innen gerichtet haben und nicht irgendwie gefühlt nach außen? Und ich denke, wir stehen in der Gefahr, dass dieses Riesenprivileg zu vergessen, dieses Riesenprivileg, dass Gott versprochen hat, er ist alle Tage bei uns. Wir beschweren uns, dass Gott sich so weit anfühlt, und das tut er ab und zu. Das ist die Wahrheit in unserem Alltag. Er fühlt sich ab und zu so weit an, so weit weg an, aber er hat versprochen, ganz nah bei uns zu sein. Und diese ganze Passage dreht sich darum, dass der Vergleich zwischen Sinai und Zion, dass deutlich wird, was das eine war und was das andere immer wieder sein darf. Und kein Wunder, dass er in Vers 25 dann es auf die Spitze bringt und sagt, habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Und der meint Jesus. In ihm geschah dieses einmalige Opfer. In ihm ist diese Brücke zu diesem besseren Bund. Das darf nicht abgewiesen werden. Wenn er sagt, diese weltlichen Dinge, die euch schon so Angst eingeflößt haben, das waren alles Dinge, die man sehen konnte, Donner, Rauch, den Berg, den man antasten konnte, alles waren weltliche Phänomene. Wenn euch das schon so eine Angst eingeflößt hat, wie viel mehr erst die himmlischen Dinge, die ihr nicht sehen könnt, nicht antasten könnt. Dazu braucht es Glauben, das ist unverzichtbar. Und er betont hier in Kapitel 5, Vers 12, einen Vers, den wir zu gut kennen. Ihr müsstet eigentlich in eurer Lage so weit sein, andere zu unterrichten. Geistig gesehen müsstet ihr viel weiter sein. Geistig müsstet ihr das längst drauf haben. Ihr braucht Glauben, um an Jesus Christus festzuhalten. Glauben zu wissen, dass er ein für alle Mal das Richtige getan hat und sein Blut redet. Das haben wir festgehalten. Sein Blut redet und es redet die einfachen Worte, die wir eigentlich schon immer gehört haben, die uns manchmal schon wie eine Floskel erscheinen. Es redet, ich liebe dich. Ein ganz einfacher Satz, der sich aber nicht geändert hat über diese 2000 Jahre. Ein Satz, ich liebe dich, ich vergebe dir, ich nehme dich an, so wie es du bist. Ich habe es vollbracht für dich. Du bist es mir wert, dass ich immer wieder neu mich dir nahe. Und hier wird deutlich, was das Blut Jesu rufen will. Es will unseren Freispruch zu rufen. Unseren Freispruch von all dem, was uns plagt. Wir lesen in der Offenbarung, dass der Teufel Tag und Nacht vor dem Thron Gottes steht, uns Gläubigen anklagt, immer wieder auf die Erde zeigt und sagt, schau dir doch an, was sie hier fabrizieren. Und ich frage mich, wenn er so ein Hobby hat, tagtäglich vor Gottes Thron zu stehen und uns anzuklagen, wie viel mehr haben wir es nötig, tagtäglich uns auf diesen Freispruch zu berufen? Und es ist es, was er zu allerletzt gesagt hat am Kreuz. Da drin mündet alles. Es ist vollbracht. Es ist fertig. Ich habe es getan. Marina, du darfst schon nach vorne kommen. Gott sagt nicht mehr, haltet Abstand wie an diesem Berg, der euch so eine Angst eingeflößt hat. Er sagt, tretet herzu, tretet bei, kommt näher. Es ist nicht mehr wie am Berg Sinai, keiner darf einen Schritt näher kommen. In Jesus Christus ist jeder willkommen. In Jesus Christus soll jeder so nah wie möglich rankommen. Und in Jesus Christus kam Gott persönlich auf diese Erde und hat bewiesen, er hat ein Interesse an dir. Er hat ein Interesse an dir, dass du neu in seine Verbindung eintrittst, neu in seine Beziehung eintrittst, diese Beziehung, die perfekt ist. Sinai war nur von einer begrenzten Dauer. Zion gilt für alle Ewigkeit. Ich habe meine Predigt heute Abend mit dem Titel überschrieben, hörst du auf den Schrei oder hörst du auf den Ruf? Weil es wird deutlich, dass das Blut von Abel nach Rache geschrien hat, nach Vergeltung. Und in meinem Leben kann sich das unterschiedlich zeigen, wie ich immer wieder dazu geneigt bin, auf diesen Schrei zu hören. Beispielsweise jede Form von Minderwertigkeit, eine Lüge in Gottes Augen, jede Form von Minderwertigkeit, die dir sagen will, du kannst nichts, du bist nichts wert, eine Lüge. Üben wir uns lieber da drin, auf das zu hören, was Jesus durch sein Blut ruft. Und sein Blut hat es nicht nötig zu schreien, während das eine Blut schreit, hat das andere es nur nötig zu reden, weil es das Richtige redet. Nimm meine Vergebung an, nimm meine Vergebung an und vergib anderen. Wir sind Kinder Gottes und ab und zu stehen wir in dieser Lage, dass wir das eigentlich schon längst wissen sollten, verinnerlicht haben sollten, einen Schritt weiter sein sollten in unserem geistigen Werdegang. Und so haben auch wir in unserem Leben eine gespaltene Identität ab und zu. Die Leser ihrer Abstammung nach, habe ich gesagt, waren Hebräer. Unserer Abstammung nach sind wir Kinder Gottes. Wir kommen aus dem Garten Eden, die Menschheit kommt aus dem Garten Eden, aus einer perfekten Beziehung zu Gott. Das ist unsere Abstammung, da kommen wir her und da soll jeder Mensch eines Tages wieder hin. Nicht nur eines Tages, da soll jeder Mensch in seinem Alltag jeden Tag wieder neu hin. Dafür tun wir das Ganze hier, innerlich hin und her gerissen, auf das eine zu hören, was uns immer wieder bremsen will, aber auch auf das andere, was uns immer wieder neuen Mut macht, zu kommen zu Jesus, egal was wir haben, abzulegen bei Jesus, hinten anzustellen. Ich möchte sagen, du hast Vorfahrt. Wenn wir dieses Prinzip nehmen aus den Verkehrsregeln, du hast Vorfahrt gegenüber deiner Anklage, Vorfahrt gegenüber deiner Schuld, die wurde bezahlt, Vorfahrt gegenüber jeder Form von Minderwertigkeit, weil Jesus eine neue Schöpfung aus dir macht. Was du heute noch nicht spürst, kann doch noch werden. Kann doch noch werden in der perfekten Beziehung zu Gott, die er dir jetzt schon ermöglicht in Jesus Christus. Wir haben quasi einen Ohrwurm davon, immer wieder zu hören, du bist es nicht wert, du kannst es nicht, du hast schon mal an dieser Stelle gescheitert. Wir haben einen Ohrwurm von unserer Vergangenheit, die uns irgendwie immer wieder versucht, an Jesus, an dieser perfekten Beziehung zu hindern. Und wir Menschen, wir lieben es, unser Ding da hinzuzufügen. Und wir werden, ich sag dir, du wirst auch dein ganzes Leben lang nach diesem Ausgleich suchen. Es liegt in unserer Natur, unser Bestes zu geben. Und du wirst dein ganzes Leben danach suchen, wenn nicht Jesus dieser Ausgleich ist. Wenn nicht Jesus diese Brücke ist zu einem neuen Leben, wirst du dein ganzes Leben lang irgendwas versuchen zu tun. Du wirst Dinge ausprobieren, die dich nur noch weiter weg von Jesus führen. Und du hast auch schon gemerkt, ich glaube ganz fest, dass du auch schon gemerkt hast, dass du gescheitert bist, dass du Dinge gesucht hast, die dir eine andere Erfüllung oder eine bessere Erfüllung bieten wollten. Und du bist gescheitert, das kennen wir alle zu gut, das kenne ich zu gut aus meinem Leben. Aber heute Abend kann diese Suche irgendwo ein Ende haben. Heute Abend steht nur eins über diesem Abend, ob du neu in diese Beziehung treten willst, ob du neu und einmalig dieses Leben annehmen willst in Jesus, einen Ausgleich zu suchen. Er gab alles für dich und nichts ist mehr sein Wunsch, als dass du zurückkommst, dass du ganz neu zu ihm kommst, dass deine Seele zur Ruhe kommt von diesem Abstrampeln, von dem zu tun, was du gar nicht kannst, von dem zu tun, was es irgendwie nur noch schlimmer macht. Veracht mir nicht den, der da redet. Veracht mir nicht den, der dir Rettung anbietet.